Jetzt bin ich verbunden mit Bernd Liske. Wunderschönen guten Morgen, Herr Liske.
Guten Morgen, Herr Steinbrecher, auch Ihrem Zuhörer. Schönen guten Morgen.
Ich muss Sie ein bisschen lauter machen. So, jetzt geht es vielleicht besser. Ja, gestern ist ja das Unsägliche passiert, ne?
Ja, die Frage ist, was man als unsäglich definiert. Und ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs vielleicht noch auf ein paar Aspekte kommen, die dabei vielleicht relevant sind.
Ja, genau. Also, wir wollen nämlich darüber reden, über diesen Fünf-Punkte-Antrag, den der Herr Merz da gestern durch den Bundestag gebracht hat. Und dazu wollte ich eigentlich so Fragen stellen, weil der Herr Merz hat ja da Dinge angesprochen, die er da machen will, die eigentlich normalerweise doch gar nicht funktionieren. Man kennt das. Er will gerne sichere Grenzen haben. Also er will das abschotten, das Deutschland. Und dazu frage ich mich dann, wie will er das machen? Kontrolle, eine dauerhafte Kontrolle der deutschen Staatsgrenzen zu allen Nachbarstaaten erlangen, so hat er es ja geschrieben. Also das sind, glaube ich, rund 254 offizielle Übergangsstellen, die man hat. Und er hat 3842 Kilometer Staatsgrenze zu 9 Nachbarstaaten zu sichern und immerhin 2389 Kilometer Küstenlinie an Nord- und Ostsee. Also schon das klingt für mich irgendwie wie DDR 2.0. Und eigentlich muss man ja darüber reden, warum will er das nicht? Warum will er das zumachen? Warum kommen überhaupt Flüchtlinge nach Deutschland, Herr Liske? Was meinen Sie?
Gut, Sie wissen zunächst mal, dass ich Problemlösung meine Aphorismen nutze. Und ich möchte Ihnen drei am Anfang antun, damit besser auch nachvollziehbar ist, was ich dann im Anschluss diskutiere. Der erste wurde bei mir durch Jörg Zierke, ehemals Chef des BKA, des Bundeskriminalamtes, motiviert, der zum Ausdruck gebracht hat, um es mit den Worten eines Polizisten zu sagen, wir müssen vor die Lage kommen. Daraus ist bei mir wiederum motiviert durch Inception von Leonardo DiCaprio geworden, wir müssen die Lage vor der Lage vordringen. Und der Aphorismus lautet, sei mutig, analysiere heute und gestalte das morgen. Am besten so, dass es auch dem Übermorgen dient. Sonst wirst du schon morgen mit den Folgen dessen leben müssen, wessen du dich heute nicht zugewandt hast, so wie es dir heute schon ergeht. Der zweite, das Faszinierende am Allgemeinen ist die entfaltbare Vielfalt des Konkreten. Der dritte, wir beschäftigen uns mit Singularitäten ohne Blick auf die zu bewältigende Komplexität. Wir beschäftigen uns mit Komplexität ohne Blick auf die zu bewältigenden Singularitäten. Gucken wir uns die Flüchtlingskrise an. Folgen wir den Anträgen von Friedrich Merz, dann steht dort etwas drin, woraus ich schon schließen muss, dass er ein falsches Lagebild hat. Wenn dort drin steht, dass Russland für die illegale Migration verantwortlich ist, weil sie in Syrien eingefallen sind und weil sie über Weißrussland Flüchtlinge ins Land lassen. Wenden wir uns dieser These mal zu und gucken uns die Zahlen an. Zwischen 2022 und 2024 gab es in Deutschland 847.000 Asylanträge.
Ja.
Zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. April 2024 gab es 22.000 unerlaubte Einreisen über die Migrationsroute Belarus. Quelle ist das Bundesinnenministerium nach einer Anfrage von Alexander Thom von der CDU. Das heißt, es sind 3% der Asylanträge über diese Route gekommen? Also das wären, und man sagt, laut den Anträgen wäre Putin daran schuld. Das ist Unsinn. Die Leute kommen von Syrien über den Irak, Iran nach Russland und dann nach Weißrussland. Wir werfen den Politikern in Nordafrika oder Giorgia Meloni auch nicht vor, uns die Flüchtlinge auf den Hals zu hetzen. Und da sind es sehr, sehr viel mehr. Schauen wir uns die Zahlen seit 2014 an. Seit 2014 gab es 3,2 Millionen Flüchtlinge, also Asylanträge, sagen wir es genauer. Davon sind 30% Syrer, 12% Afghanen und 7% Iraker. Die drei waren also knapp, haben also knapp die Hälfte der Flüchtlinge ausgemacht. Interessant an der Stelle ist auch, dass die Kriege in Syrien, Afghanistan und Irak ca. 750.000 Tote mit sich gebracht haben. Das heißt, wir haben hier primäre Herkunftsländer Syrien, Afghanistan, den Irak und die Ukraine. Schauen wir uns die Kosten an, die seit 2014 oder seit 2016 für die Flüchtlinge von Deutschland aufgebracht haben. So haben wir es mit 218 Milliarden zu tun. Und für die Zeit bis 2028 kommen weitere 96 Milliarden dazu. Aber damit ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Wir haben auch noch die Ukraine. 2024 lagen die Kosten bis zum 31. Oktober bei 35 Milliarden Euro. Das heißt, Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Kinder, Jugendliche auch, fragen sich sicherlich, warum eine derartige Summe nicht für sie ausgegeben wird. Denken Sie nur an die Diskussion um die Kindergrundsicherung. Ich habe ja, vor einigen Tagen die Schlagzeile gelesen von 12 Milliarden auf 0, nichts. 12 Milliarden haben wir nicht, aber wir haben diesen Umfang Kosten aufgebracht. Als nächstes müssen wir uns fragen, wie kommt es, dass die Flüchtlinge zu uns kommen?
Genau, das ist doch eigentlich die Frage. Warum kommen die überhaupt hierher?
Ja, da haben wir, wie ich eben schon sagte, drei Länder, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Was ist in Syrien passiert? Syrien ist eine Folge einer CIA-Operation Timber Sycamore zum Sturz von Präsident Assad. Mit ihr wurde die syrische Opposition aufgebaut, bewaffnet, ausgebildet. Syrien wie Libyen war ursprünglich ein aufstrebendes Land und vor allen Dingen mit einer Tendenz zum Westen, wo auch die verschiedenen Religionen sogar seit Jahrhunderten friedlich zusammengelebt haben. Dann kamen die Russen, haben auf Wunsch Assads, haben zumindest in Teilen es geschafft, die Souveränität des Landes wiederherzustellen. Und Europa hat in der Hinsicht ihren Beitrag für diese Entwicklung, für diesen Absturz Syriens gebracht, indem es umfangreich Sanktionen gegen Syrien verhängt hat, mit denen es wirklich das Land gewürgt hat. Schauen wir uns Afghanistan an. Nach dem 11. September Intervention, um die Taliban zu bekämpfen. Ein von mir überaus geschätzter Analytiker, Harald Kujat, ehemals Generalinspekteur der Bundeswehr, hat schon 2011 gesagt, dass der Einsatz gescheitert ist. Und den weiteren Weg kennen wir. Heute meiden wir das Land, behindern seinen Aufbau und dürfen uns nicht wundern, wenn sich die Leute, die Zahlen geben das her, auch weiter auf den Weg zu uns machen. Sie suchen ein menschenwürdiges Leben.
Ja,
Bleibt der Irak.
das ist ja nichts Ungewöhnliches, weil auch viele Deutsche machen sich auf den Weg oder haben sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten auf den Weg gemacht, um ein menschenwürdiges Leben irgendwo zu finden. Man kennt die ganzen Auswanderer in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Australien, in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, wo sie noch überall hingezogen sind, die Deutschen. Und das waren keine politischen Flüchtlinge.
Richtig. Lassen uns auch ein kleines Gedankenexperiment machen. Sie wissen, Deutschland soll kriegstüchtig werden, weil Putin uns angreifen will. Und inzwischen gibt es eine Diskussion von Donald Trump und die verschiedenen Parteien stimmen sich darauf ein, 5% des BIP für die Ausrüstung zu geben. Mhm. Wenn wir dann also angegriffen werden, wird es auch eine Flüchtlingsbewegung von Deutschland ausgeben. Nach Österreich, in die Schweiz, Frankreich, Belgien wünschen wir uns dann nicht auch eine Willkommenskultur. Und haben Sie irgendwie gehört, dass die Bundesregierung in der Hinsicht schon mit den Nachbarländern verhandelt? Oder davon, dass den Bau von Schutzbunkern massiv investiert wird? Warum nicht? Reichen Waffen aus, dass der Krieg nicht auf unseren Boden kommt? Meinen wir können einen Krieg von deutschem Boden fernhalten, ohne uns mit Russland zu verständigen? Und in der Hinsicht bedarf es sicherlich auch eines Verständnisses gegenüber den Flüchtlingen. Es sind egal auch, ob sie aus dem Aspekt vor dem Krieg zu flüchten, zu uns kommen oder weil sie sich ein besseres Leben erhoffen. Menschlich ist das total legitim und darum Ihre Frage wirklich interessant oder Ihr Hinweis wirklich interessant. Wir sollten auch überlegen, es sind Menschen wie wir, die für sich und ihre Familie ein erfülltes Leben suchen.
Ja, genau.
Insofern.
Das ist ja nichts Unlegitimes, ist ja vollkommen legitim, einen Menschen. Ne? Also,
genau. Genau. Etwas ist schon etwas komplexer. Zunächst nochmal. Generell bedarf es sicherlich einer Entkrampfung der ganzen Diskussion, weil wir sonst Gefahr laufen, dass es zu weiteren Übersprungshandlungen kommt, wenn wir den Ausreisedruck erhöhen. Insofern brauchen wir unbedingt eine Kommunikationsstrategie, nicht nur in Richtung unserer Bevölkerung, sondern auch in Richtung der Flüchtlinge. Gibt es Strukturen, über die wir die Flüchtlinge überhaupt erreichen? Das ist mir nicht klar. Gibt es zentrale Ansprechpartner? Ja? Wie gestaltet sich eigentlich das tagtägliche Leben der Flüchtlinge aus? Es kann nicht sein, wenn wir zu Abschiebungen kommen, und ich komme auch gleich noch zu meinem Blick auf die Anträge von Friedrich Merz, beziehungsweise von CDU, CSU. Es kann nicht sein, dass wir wie die USA handeln, die Flüchtlinge an Händen und Füßen gefesselt in Militärmaschinen nach Kolumbien und Brasilien verfrachten. Ursprünglich hat sich Kolumbien ja geweigert, die Maschinen anzunehmen, die auf den Weg zu ihnen waren, und haben erst auf den Druck der USA gab es da eine Änderung. Also in der Hinsicht bedarf es eines Überdenkens des ganzen Handelns. Jetzt ist aber die Frage, kehren wir zurück, was ist an Substanz in diesen Anträgen von Friedrich Merz?
Ja, da frage ich mich auch.
Wieder, ja, es gibt zwei Aspekte. Bevor ich in die Nähe komme, möchte ich auch auf etwas anderes eingehen, auf eine andere Interpretation dessen, was da gegenwärtig passiert, was auch gestern an Empörungsritualen kam. Wie bewerten wir das? Das eine ist, es zu bewerten im Blick auf die unmittelbare Situation. Aber ich denke, wir müssen auch darüber nachdenken, ob das Ganze, ich sage es mal in Anführungsstrichen unten und oben, nicht ein großes Theater ist. Die Frage ist, über welche Dinge werden wir im Februar abstimmen? Welches sind die für Deutschland entscheidenden Fragestellungen? Und aus meiner Sicht, ich habe das in einem Artikel schon formuliert, ist der Flüchtlingsaspekt aus meiner Sicht der dritte Punkt, der drittwichtigste Punkt, der mit der ganzen Debatte auf den ersten Punkt gehoben werden soll. Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist, dass diese Bundestagswahl eine Volksabstimmung über Deutschlands Weg zum Krieg ist. Wir dürfen nicht unberücksichtigt lassen, dass Friedrich Merz, Robert Habeck, Christian Lindner willens sind, Taurus an die Ukraine zu liefern.
Ja, das ist so.
Taurus ist eine Eskalation, von der Russland sagt, da müssen wir anders reagieren, als wir das bisher tun. CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP wollen die Ukraine unterstützen, bis der letzte Ukrainer gestorben ist. Sie müssen siegen. Nur dann kann man in Verhandlungen mit Russland treten. Und dann kommt noch die AfD dazu, die zum Ausdruck bringt, nach dem Interview von Alice Weigel mit Elon Musk, 5% des BIP für Militär, das können wir uns durchaus vorstellen. So. Der zweitwichtigste Punkt und diese Frage einer Volksabstimmung, die ist den Wählern bisher nicht bewusst. Und durch die Debatte kommen sie über die Flüchtlinge, kommt man auch weniger auf die eigentlich relevanten Fragen. Die zweitwichtigste Frage ist, was passiert mit Deutschland? Wie bekommen wir die Inflation, die Rezession, die Deindustrialisierung, also die, auch den, und den Wegzug der Industrie in eine andere Richtung gedreht? In eine Richtung, die es uns ermöglicht, mit weniger Sorgen in die Zukunft zu gucken. Diese zwei Aspekte sind entscheidend.
Ja, die Sache, darüber will Herr Merz und die anderen Parteien und die AfD ja überhaupt nicht reden. Ne? Über den Punkt. Das Wort Krieg will man ja nicht in die Hand nehmen. Krieg macht nur der Russe. Also so kommt es mir immer vor. Ja. Ne? Wir wollen ja nur Frieden, sagen die dann. Ne? Mit Waffen.
Ja. Da kommen wir ja zu der Frage, wie kam es zu der Situation in der Ukraine? Wir sprechen von dem Aggressionskrieg der Russen und in der Tendenz, wenn der Russe die Ukraine hat, dann marschiert er weiter nach Deutschland und darüber hinaus. Gucken wir uns an, was in der Ukraine passiert ist. Theo Sommer, ehemals Herausgeber, Chefredakteur, ich glaube Herausgeber der Zeit, hat 2022, glaube ich, gesagt, die Ukraine ist für die USA ein Flugzeugträger wenige hundert Kilometer von Moskau entfernt. Und wenn Sie dann noch die Kuba-Krise mit einbeziehen, und sich fragen, wie die USA auf Kuba reagieren, haben sie eine Vorstellung, wie Russland die Entwicklung in der Ukraine sieht, die schon vor 2014, 5 Milliarden sind da mal in der Diskussion gewesen, durch die USA massiv aufgerüstet wurden. Und dann hatten wir die Situation 2021, wo Russland derart nervös geworden ist, dass sie massiv, ja regelrecht gebettelt haben, dass man zu Übereinstimmungen über den Status der Ukraine kommt und einige anderen Abstimmungen. Dann war der Bundeskanzler am 15. Februar 2022 in Moskau. Eine Diskussion, die ich seit dem 17. Februar 22, an dem Tag gab es eine Veröffentlichung eines Artikels von mir in den deutschen Wirtschaftsnachrichten, ist, der Bundeskanzler hätte am 15.02.22 diesen Krieg verhindern können. Verhindern können auch, dass 1,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kommen. An diesem Tag wurde bekannt ich trete mal einen Schritt zurück. Kennen Sie den Film Der Anschlag mit Ben Affleck?
Also ich bin bei Filmen ganz schlecht, muss ich dazu sagen.
Okay. Der ist ein CIA-Analyst und die zwei Mächte werden durch einen Dritten in eine Konfrontation geschickt und jeder denkt, dass der andere angreift. Und der hatte eine Arbeit über den russischen Präsidenten geschrieben und er sagt, der greift nicht an. Und über eine Leitung kriegt er dann auch Kontakt zu dem Präsidenten und sagt, greifen Sie nicht an, ziehen Sie Ihre Truppen zurück. Und das hat er gemacht und das war dann für die USA das Signal, hey, da ist was nicht und der Dritte musste dann zum Schluss daran glauben, weil er die zwei Mächte in die Konfrontation geschickt hat. Die Russen haben 22 haben ihre schon in der Nähe der Ukraine befindlichen Truppen ein paar Kilometer zurückgezogen. Die Möglichkeit wäre gewesen, das zu interpretieren und in die Verhandlungen, die Ende 21 sozusagen vergeblich waren, wieder einzusteigen, um diese Konfrontation zu verhindern. So, und so haben wir den Krieg bekommen, so haben wir die Inflation bekommen, die Rezession, die primär daran hängen, dass wir keine billigen Rohstoffe mehr haben. Ein weiterer Aphorismus von mir, das Faszinierende am Allgemeinen ist die entfaltbare Vielfalt des Konkreten, in der Hinsicht jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel genutzt. Ja, die Tatsache, dass es gelungen ist, Deutschland von billigen Rohstoffen, wie sagt man,
Abzutrennen, ja.
abzutrennen, führte zu all diesen Folgewirkungen. Und ja, haben jetzt, bezahlen jetzt für Rohstoffe, für Erdgas, LNG aus den USA das Dreifache. Da sagt die USA nicht, kommt, Leute, ihr seid unsere Partner, wir helfen euch, damit eure Industrie nicht den Bach runtergeht. Deutschland wird als Wettbewerber in der Hinsicht auch ausgeschlossen, sodass ich auch die These vertrete, wir sprechen hier von einem Krieg der USA gegen Russland und insbesondere auch Deutschland. Dessen müssen wir uns bewusst werden, wenn wir mit solchen Fragestellungen umgehen, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um? Jetzt kommen wir wieder zu der unmittelbaren Situation der Absichten von Friedrich Merz. Und da sage ich, das wird Sie vielleicht überraschen, ich kann denen schon Substanz entnehmen.
Aha.
Auch aus meiner Sicht, ich will das mal mit meinen Worten diskutieren, muss Deutschland in Quarantäne. Ganz offensichtlich schaffen wir es nicht, mit dem auch nach wie vor bestehenden, die Zahlen geben das ja her, bestehenden Zufluss an Flüchtlingen umzugehen, weil wir es schon mit denen, die da sind, nicht schaffen, was die Frage der Integration betrifft, was die Frage Arbeitsplätze betrifft, was all die Sachen betrifft, mit denen unser System gestresst wird. Das Sozialsystem, das Bildungssystem und.
Ja, aber
In
man
der
lässt sie ja nicht
Hinsicht brauchen
arbeiten.
wir
Also,
Lösungen.
Herr
Ich kann
Liske,
Sie.
man lässt sie ja nicht arbeiten. Wie soll man denn jemanden, warum kritisiert man jemanden dafür, dass er hier an der Nadel hängt, wenn man ihm gar nicht die Möglichkeit gibt, sich selbst das Leben ja zu, also sein Leben selbstbestimmt zu führen, indem er auch eine Arbeit bekommt? Das ist ja das Problem.
Ja, da kommen wir wieder zu dem Aspekt, wir betrachten Singularitäten und Komplexität und so weiter. Ne? Das ist richtig. Wir dürfen aber auch nicht unberücksichtigt lassen, inwieweit die Arbeitsplätze dann in den Wettbewerb geführt werden mit unseren mit den Deutschen. Ja? Wir kommen dann in die Situation eines Wettbewerbs, wo dann vielleicht Afghanen, Iraker ein Eurojobs machen, wo den Deutschen der Mindestlohn gezahlt wird. Das heißt, wir müssen, brauchen hier komplexere Lösungen.
Na, darum geht es ja nicht. Also, Herr Liske, also das geht ja nicht darum, dass man jetzt die Flüchtlinge ausbeutet mit einem Eurojob, sondern dass man ihnen genauso auch einen Mindestlohn zahlt. Und das Gleiche haben wir ja in der EU, dass die Bauern zum Beispiel hier aus Rumänien und Bulgarien und Polen billige Arbeitskräfte holen, dass die fleischverarbeitende Industrie billige Rumänen ausbeutet in unsäglicher Weise. Dagegen könnte man, also das sind auch diejenigen, die dann den sogenannten Deutschen hier die Arbeit wegnehmen, ja, aber die will ja keiner machen. Also das ist doch, wer will denn von den Deutschen da bitte die Erdbeeren pflücken? Das verstehe ich nicht.
Ja, wir kommen jetzt in einige Details rein und es ist, wäre durchaus hilfreich, ich denke, zunächst mal auch systemisch heranzugehen. Aber was diesen Aspekt betrifft, müssen wir, und das muss dann auch kommuniziert werden, müssen wir sicherstellen, dass bei den Deutschen, um das mal so auszudrücken, nicht der Eindruck entsteht, die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Das muss klar sein. Und wenn es da zu Ungereimtheiten kommt, dann müssen die geklärt und gelöst werden. Und so gibt es sicherlich eine Vielzahl von Aspekten, die Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie wir diese Probleme lösen. Generell ist es aber eben halt tatsächlich so, dass Deutschland, schauen Sie sich eben halt an, Afghanistan, Irak, Syrien, jetzt die Ukraine, die Folgen, wesentlichen Folgen der Lasten tragen muss, der Abenteuer, die USA und wir mittendrin irgendwo ja, Abenteuer durchführen. Ja, und wenn wir die Probleme...
Oh, da war er weg, der Herr Liske. Ich mache mal eine Musik. Möglicherweise ruft er gleich nochmal an. Irgendwie ist sein Telefon abgefallen. Keine Ahnung warum. Machen wir mal hier noch einen Titel von Dubinsky. Herr Liske, da sind Sie wieder.
Ja, da bin ich wieder.
Was ist passiert? Irgendwie war es plötzlich aus. Ich weiß nicht. Aber
ja.
Wir haben leider nur noch wenige Minuten. Wir wollen mal auf den Punkt kommen. Ja. Können Sie noch mal so etwas zum Ende sagen vielleicht, wo Sie darauf hinaus wollten? Weil wir irgendwie noch nicht... Wir haben nur noch 3 Minuten.
Na gut, das Ende ist, wir brauchen, um das Ende, zum Ende zu kommen, wir brauchen in Deutschland einen Klimawandel. Und vielleicht erlauben Sie mir in der Hinsicht einige Aphorismen von mir einzubringen, mit denen ich auch zum Ausdruck bringen kann, wie Sie, wir, ich, Ihre Zuhörer an die Dinge herangehen. Der erste ist, wir sind ein Volk, das nur zusammen eine Zukunft hat. Der zweite, die Zukunft wird uns zeigen, dass das zweite Jahrzehnt dieses Jahrtausends ein bedeutender Abschnitt der deutschen und europäischen Geschichte sein wird. Unklar ist aber noch, ob die Zukunft verspielt und gesichert wird. Weiterer, eine zunehmende Selbstbestimmtheit jedes Einzelnen von uns erbringt für unser Land einen ähnlichen Beitrag wie der Wassertropfen, der dem Strom seine Kraft gibt. Und mit Blick auf die Bundestagswahl, die Demokratie braucht nicht nur die Stimme des Volkes, sondern auch ihr Auge, ihr Ohr und ihr Denken. Wir haben es aber mit der folgenden Lage zu tun. Die Deutschen mögen keine konventionellen Dialoge. Sie bevorzugen Monologe. Sie schweigen und denken sich ihren Teil oder sie diskutieren mit Dritten, was sie bewegt. Aus dem Mangel an Auseinandersetzung erwächst die Schwäche an Kritikkompetenz und aus ihr der Mangel an Belehrbarkeit. Ein solches Volk trainiert im Schweigen, redet lieber über statt miteinander, grenzt aus statt einzubinden, ist eher unterwürfig statt demütig und aggressiv statt ausgleichend, stärkt den Schein anstatt das Sein, stärkt lieber die Rüstung statt die Moral. Ein solches Volk, ausgestattet mit fast allem, was notwendig ist, um Geschichte zu schreiben, macht sich auf, Geschichte zu werden. Es liegt an seinem Wesen. An dem müssen wir arbeiten. Dann kriegen wir auch die Flüchtlingskrise in den Griff. Dann gelingt es, die Wirtschaftskraft Deutschlands wieder zu stärken. Dann schaffen wir es, miteinander statt gegeneinander zu agieren und den Blick auf den anderen wirklich das zu würdigen, was wertvoll ist und nicht das zu missbrauchen, wo es ihm vielleicht an irgendetwas mangelt.
Okay, also dann sind wir jetzt hier wirklich am Ende der Sendung. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich würde daraus entnehmen, man sollte mal miteinander reden. Das würde ich jetzt als...
Ohne Zweifel.
Ja, kurz darüber zu denken. Herr Liske, ich danke Ihnen für die frühe Morgenstunde, die Sie mir hier gegeben haben, mit Ihnen darüber zu reden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Webseite. Wie heißt die? Liskes?
Liske.de.
Ja, Liske.de, da kann man nachgucken und da kann man diese Aphorismen auch vielleicht sogar herbekommen. Das war jetzt die heiße Tasse vom Donnerstag. Wir hören uns wieder am Dienstag. Das war ein Gespräch mit Bernd Liske, der ist Philosoph und Autor. Und tschüss, Herr Liske.
Ihnen und Ihren Zuhörern ein erholsames Wochenende.
Dankeschön. Also wir hören uns wieder am Dienstag. Da ja. Geht es dann um den Jahrestag, 5 Jahre Corona. Und ich hoffe, es wird interessante Beiträge dazu geben. Nächste Woche mache ich nur Corona, Dienstag und Donnerstag. Also tschüss, ein schönes Wochenende und freut euch auf die nächste Woche. Jetzt haben wir hier noch ein ganz kurzes Stück, nämlich von The Chats, Jena. Und dann ist auch schon Schluss. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann immer unter hallo@heißetasse Hamburg. Und das war's. Tschüss.